Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Wir können nicht warten, sondern die Gesellschaft muss etwas tun und das bedeutet, dass eben die Gesellschaft heißt nicht nur die Politik und so weiter oder die Polizei, sondern heißt auch der Elternabend oder ich weiß nicht, also das Treffen in der Schule oder ehrenamtliche Arbeit. Ich glaube, das ist halt auch relativ wichtig.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören dort im Hintergrund Kosei tippen. Kosei ist ein Kollege von mir und wir haben gemeinsam den Film gemacht, der jetzt auf ProSieben lief, Bye Bye Bullerbü. Was ist eigentlich in Schweden los? So ist nicht die Unterzeile. Aber wir haben uns das beide gefragt, was ist eigentlich in Schweden los und sind im Februar diesen Jahres, glaube ich, nach Schweden gefahren und haben uns mit der Gewalt, die dort ausbricht, beschäftigt und mit den Konsequenzen auf die schwedische Gesellschaft und Politik beschäftigt. Und was, glaube ich, das erste Feedback war, was uns gestern aufgefallen ist, oder mir auch aufgefallen ist zu dem Film, dass die Leute wirklich überrascht waren. Die hätten das nicht gedacht, dass das Traumland Schweden, dass da so viel Kacke am Dampfen ist. Kosei, deswegen erste Frage an dich, während du noch wie so ein richtiger Journalist im Hintergrund tippelst und tappelst. Wie überrascht warst du, als wir beide in Schweden ankamen und plötzlich so mit Gangs geredet haben, vor einem explodierten Haus standen, mit einem Typen, der irgendwie Waffen schmuggelt über die Brücke? Also wie sehr hat dich das getroffen oder betroffen, was wir da gesehen haben?
Also erstmal Grüße raus an alle, die zuhören. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr auch den Film hoffentlich gesehen habt. Und wenn nicht, könnt ihr es ja noch nachholen. Genau, ich glaube, ich habe es immer mir selber oder auch anderen so erklärt. Wenn man eine Geschichte recherchiert und dann irgendwo hinfährt, dann ist es oft so, dass, oder kann es passieren, wenn man dann hinfährt, dass genau die Dinge, die man eigentlich recherchiert hat und die man sucht, nicht passieren. Weil man vielleicht gerade in diesen zwei Wochen eben zum Glück vielleicht keine Anschläge oder keine Schießereien oder ähnliches passieren. Aber in Schweden war es ganz anders und das hat mich total überrascht, weil in der Zeit, in der wir da waren, wir haben es so grob mitgezählt, oder? Gab es halt mehrere Schießereien, es gab diese Hausexplosion, die man auch in dem Film sieht. Danach, es gab aber auch noch ganz andere Explosionen, also nicht die einzige Explosion. Und das hat mich schon echt irgendwie krass überrascht, dass es so viel und so geballt war. Es war eigentlich jeden Tag irgendwas und ich glaube, das hat uns alle überrascht und auch ein bisschen dieses Gefühl beim Dreh mitgegeben, wie du ja so schön im Film sagst, ist ja eigentlich Stockholm, ist ja wie Berlin. Ja. Aber irgendwie war man sich trotzdem unsicher, auch wenn wir haben ja auch verschiedene Leute getroffen, die jetzt nicht im Film gelandet sind, auch zu recherchemäßig. Man wusste halt nie so genau, ne? Was sind die jetzt irgendwie gefährlich, nicht gefährlich? Labern die nur rum?
Das ist, es gab so eine lustige Situation bei der Abnahme, ich glaube, dem Schulterblick oder der ersten Abnahme, der ersten Fassung des Films, wo du auch zu mir meintest oder Anja oder Katja vom Sender dann gesagt hat so, Thilo lacht die ganze Zeit in dem Film. Thilo hat so, der lacht bei jeder Aufnahme, weil ich es ja auch selber wirklich nicht fassen konnte, dass wir gerade in Schweden sind und ich gerade mit so einem Typen in Rinkeby spazieren war, der irgendwie so ein kleiner Kingpin werden möchte, der dann irgendwie diese Stadt unter Kontrolle haben will und wirklich mit mir geredet hat, eigentlich wie so ein mexikanischer Kartellboss. So, und man konnte das einfach nicht fassen und ich kann es eigentlich auch bis heute nicht fassen, dass Schweden es nicht geschafft hat, gegen Kriminalität vorzugehen, weil am Ende ist es egal, wer der Kriminelle ist oder woher er kommt und wessen Eltern seine sind, sondern es ist einfach Kriminalität. Also, dass sie es irgendwie so erlaubt haben, dass so etwas in den Vororten von Stockholm und Malmö entsteht. Finde ich total irre.
Ich finde es auch total irre. Wobei wir das ja im Film so ein bisschen erwähnen, dass die schwedische Polizei und auch andere Polizeibehörden in Europa ja doch relativ erfolgreich waren. Das Stichwort haben wir jetzt in dem Film nicht so ausgebaut, weil das eigentlich ein eigener Film ist, muss man dazu sagen. Es gab ja diese Firma EncroChat, die quasi verschlüsselte Handys und sowas an Kriminelle verkauft haben. Das waren so ein bisschen deren Geschäftsmodell, natürlich nicht offiziell auf der Homepage. Und das haben wir auch wahnsinnig viele Kriminelle benutzt und eifrig da irgendwie sich ausgetauscht. Und die Behörden haben sich ja in dieses System eingehackt. Und daraufhin dann auch in ganz Europa viele Menschen festnehmen können und auch in Schweden. Und da ist ihnen eigentlich ein großer Fang gelungen. Das wird auch erwähnt von unserer Politikwissenschaftlerin Lisa Pelling, die wir interviewen. Was aber dazu führte, dass in Schweden eben dieses Vakuum entstand und jetzt diese zum Teil jungen Kriminellen irgendwie da reinstoßen. Und genau, also ich weiß nicht genau, die Polizei, aber trotzdem, man hat den Eindruck, sie sind so ein bisschen, die Behörden stehen der ganzen Sache so ein bisschen hilflos gegenüber, weil es gibt ja auch eine wahnsinnig geringe Aufklärungsrate, das haben wir ja im Film ja auch gesagt. Also es ist ja, wird ja eigentlich nahezu nichts eigentlich aufgeklärt von diesem Verbrechen.
Das finde ich also total, also ich glaube, du kannst ja Verbrechen nicht abschaffen in einer Gesellschaft, das wird es immer geben, du kannst nur eben diese, wie gewalttätig sich das Verbrechen zeigt, kannst du beeinflussen. Und ich weiß nicht, hatte ich das als Idee auch in der Moderation im Film mal gesagt, dass mir das so vorkommt, als würde so Schweden beherrscht werden von jungen kriminellen Schlangen, die eben noch nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrem Gift umgehen sollen. Also Babyschlangen sind dafür bekannt, dass sie dich eher umbringen als eine erwachsene Schlange, weil sie eben, wenn sie dich beißen, ihr gesamtes Gift in dich spritzen. So, und so sind ein bisschen die Kriminellen auch, habe ich das Gefühl, in Schweden. Die sind einfach noch, also dass eben diese jungen Kriminellen ihr gesamtes Gewaltpotenzial sofort verschießen und damit natürlich auch stärker bekämpft werden. Also so, würden sie cleverer sein, würden sie stiller sein, würde das, glaube ich, Schweden nicht anders kriminell sein als alle anderen europäischen Länder auch.
Genau, das hattest du auch, glaube ich, in einem Gespräch, wir haben es nicht reingeschnitten, aber wir hatten diese Gespräche. Das war, glaube ich, auch mit einem Polizisten, der hier jetzt nicht in dem Film vorgekommen ist, der ja selber auch gesagt hat, du hast ihn gefragt, wäre es denn nicht besser, wenn es hier eigentlich organisiertere Strukturen gäbe, ne? Kriminelle. Mhm. Da hat er auch gesagt, ja, eigentlich unter der Hand natürlich, off the record hat er es gesagt, aber er meint ja eigentlich schon. Weil natürlich diese jungen Schlangen, wie du sie beschreibst, so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind und halt in einem, ja, in so einen kriminellen Drogenmarkt vordringen, der sehr lukrativ ist und wo sich aber irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ist es, wie kann man das beschreiben? Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Kult. Also, oder? Also, so eine extreme Gewalt hat sich da entwickelt und scheint wichtig zu sein, um überhaupt in diesem System oder in dieser Welt irgendwie bestehen zu können. Es reicht halt nicht nur aus, irgendwie jemanden zu verprügeln, sag ich mal, oder vielleicht irgendwas auszurauben, sondern es muss dann schon mindestens ein Mord sein oder eine Explosion. Und das ist ziemlich verrückt.
Das ist irgendwie, das fand ich auch spannend, als wir sind ja dann, glaube ich, das ist alles nicht im Film gelandet, wir sind ja dann so mit Kriminellen, haben wir uns dann zum Kaffee getroffen, die wir auf der Straße gesehen haben, die wollten uns in ihre Gängen und die wollten uns dann auch Waffen zeigen und Handgranaten und wir haben ja dann auch echt ein bisschen Schiss bekommen, aber was ich total irre fand, ist auch diese Tatsache, dass das ja alles so wie Popkultur ist, also die leben eigentlich Actionfilme, die leben irgendwie Scarface und sie haben gar keine eigene kriminelle Identität, sondern sie wollen was sein, was sie nicht sind. Das ist so, dass das die Wirklichkeit jetzt beeinflusst. Rap-Videos und Drogendealer-Filme, ist eigentlich auch total krass.
Das ist wirklich verrückt. Und in dem Gespräch, vielleicht wollen nur kurz zur Erklärung, es ist ja oft so, wir treffen ja viele Leute und nicht alles kann in dem Film landen, weil der ja nur 45 Minuten lang ist, nur zur Erklärung für die anderen. Aber dieses Gespräch war sozusagen, den Namen können wir glaube ich schon sagen, ne? Mhm. Teflon Don ist so sein Nickname gewesen. Teflon Don. Und wir haben versucht, Teflon Don zu treffen, weil Teflon Don uns von verschiedenen anderen so angepriesen wurde. Und da haben wir, hast du ja ziemlich viel hin und her geschrieben mit ihm. Und wir haben ihn dann auch getroffen. Und die Szene war ja irgendwie auch so ein bisschen absurd. Ne? Das war ja so in der Innenstadt, Zart. In Stockholm. Ja. Also sehr, sehr reiche Gegend. Das war so ein bisschen der neutrale Ort, den wir haben den ausgesucht, ne? Aber wir haben gesagt, bitte irgendwo in der Innenstadt, weil wir das so ein bisschen unter Kontrolle haben wollten. Und dann waren die Jungs da, die waren, glaube ich, 16 bis, er war älter, ne? Mitte 20, die anderen waren so 16 bis 22.
Ganz jung, vielleicht. Also ja. Auch ein bisschen Druffis, die zwei oder drei von denen waren, glaube ich, auch Druff.
Ziemlich, würde ich sagen.
Und dann saßen wir da mit diesen 8 Leute, würde ich sagen, waren das, in diesem recht noblen Restaurant in der Stockholmer Innenstadt, in der Nähe vom Parlament, glaube ich auch.
Genau.
Also einfach 8 schwarze Männer und wir 4.
Und wir sahen auch nicht so jetzt, weißt du, wir hatten ja auch dicke Jacken an, wir kamen da rein so, also es wirkte ja schon so ein bisschen wie so ein kleines, ein konspiratives Treffen auf jeden Fall, aber wir hätten auch gut vielleicht als kriminell durchgehen können.
Und die ganzen Gäste einfach erschrocken, haben sie zu uns rübergeguckt. Der Kellner, ich kann mich noch erinnern an die Blicke der Kellner und Kellnerin. Und das Geile war ja dann, dass wir dann da alle saßen und einfach auch alle so, ja, ich nehme so eine Limetten-Pfefferminzsaft. Weißt du, so diese teuren Säfte haben wir dann alle bestellt und ich so, ich nehme eine Cola Zero. Nichts Schlimmes. Und ich glaube auch Teflon Don so, oh ja, so einen frisch gepressten Mango-Juice hätte ich gerne. So, Mango-Juice. Das fand ich auch alles, das war alles so ganz bizarr. Aber wir haben uns ja dann am Ende nicht mit ihm getroffen. Also wir wollten ja mit ihm dort verhandeln, dass er uns sein Waffenlager zeigt, seine Handgranaten. Und ich glaube, er wollte einfach Geld haben, was wir nicht bereit waren zu zahlen. Genau. Und irgendwie hat dann so unser Instinkt auch angefangen zu arbeiten. Also irgendwie, wir haben ihm nicht so richtig vertraut in dem, was er uns da erzählt.
Nee. Er hat aber auch gesagt, glaube ich, aber auch dem Ort, er meinte, ja, wir treffen uns irgendwo in einem Keller oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, in einem Keller? wo ist das? Ja, ist ein sicherer Ort. Ich garantiere euch, der Ort ist sicher. Und dann waren wir schon so, okay, ich weiß nicht, ob wir das wirklich darauf bauen können. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast ja angefangen mit dem Hip-Hop-Videos, mit der Filmwelt und so weiter. Da hat er das ja auch im Gespräch, zumindest erinnere ich mich so ein bisschen dran, hat er ja auch gesagt, dass es so ein bisschen wie in diesen Videos ist. Also sie haben auch so Referenzen auf so Videos gebracht, auf diese Lebenskultur der Gangster, meinten aber immer, aber das ist das echte Leben, das ist noch krasser. Sie haben da irgendwie selber die Referenz gezogen und am Ende dieses Gesprächs, und darauf wollte ich auch noch hinaus, was ein bisschen absurd war, fingen die ja dann irgendwann an, mit uns darüber zu sprechen, weil sie einen Film machen wollten.
Ach ja, stimmt.
Dann hat er doch noch gesagt, du, wir haben super viel Geld, wir finanzieren euch einen Film. Und wir so, ja, was für ein Film jetzt? Also wir wollten ja eigentlich ein Interview mit euch. Nee, wir haben da so eine Idee. Und also damit will ich nur sagen, ich glaube, die sind, wenn wir davon ausgehen, dass die Jungs auch wirklich das sind, was sie waren, die leben so ein bisschen die sind zum Teil jung, sehr jung, leben in so einer Welt von Hip-Hop, Filmen, in so einer virtuellen, unrealen Welt. Gleichzeitig leben die in der Realität eigentlich das Leben, was sie in den Filmen sehen, aber es ist halt leider gar nicht so schön wahrscheinlich wie in den Filmen. Und das muss irgendwie ziemlich schwierig sein, wenn du so...
Das hatte uns ja, wir haben ja in Rinkeby, war es in Rinkeby? Haben wir ja waren wir ja Drogen kaufen mit einem jungen Dealer.
Genau, wir waren in der Nähe von Rinkeby, sagen wir mal. Wir wollen ja haben den Ort ja nicht erwähnt.
Achso, oh. In der Nähe von Rinkeby waren wir. Und dann hatten wir auch noch ein langes Gespräch. Und das hat mich sehr beeindruckt, das Gespräch mit diesem jungen Drogendealer, der sehr reflektiert war. Also wo du gemerkt hast, okay, diese kriminelle Welt hat diesen jungen Mann schneller erwachsen werden lassen, als das hätte eigentlich sein müssen. Und der erzählte ja dann davon, von diesem Paranoiden, dass du kannst ja überhaupt nicht, also dieses, du erarbeitest dir von mir aus dieses kriminelle Leben. Aber dann bist du ständig, hast du Angst, dass du entweder erschossen wirst oder die Polizei dich festnimmt oder deine Familie hochgesprengt wird. Du kannst kein schönes Leben mehr führen. Und es ist Also so, das muss ich doch, was ich mich ja bei Kriminellen immer frage, ist, ey, das muss ich doch auch langsam mal rumsprechen. Also weil alle Kriminellen immer mir das erzählen, sie können kein schönes Leben mehr leben, nachdem sie erfolgreich sind, weil sie jetzt immer glauben, sie werden erschossen oder hochgesprengt.
Das stimmt. Aber ich glaube, am Anfang ist ja das, was wir auch in dem Film immer mal wieder hören, ganz am Ende auch mit unserem Riper 90. Es geht ja dann ums Geld am Anfang. Weißt du, und ich glaube, wenn du, das haben wir ja versucht auch in dem Film herauszuarbeiten, weil das Thema ist ja, also es ist, glaube ich, eher meiner Meinung nach ein soziales Problem. Es gibt ja Menschen, die sagen, es ist ein Migrationsproblem, die Rechten hauen da drauf und so weiter, nutzen sozusagen die Not auch dieser Menschen aus oder diese kriminelle Energie für ihre eigenen politischen Zwecke. Und ich glaube, das ist total falsch. Wir versuchen ja in dem Film was zu erklären und ich glaube, ich hoffe, es ist auch gut rausgekommen. Ihr könnt es gerne auch nochmal in den Kommentaren vielleicht lassen. Es ist ja eigentlich, wie bei allem, es ist ein soziales Problem. Also viele Filme, die wir gemacht haben, Thilo, und du hast ja auch noch in viel mehr Ländern als ich, es ist ja oft eigentlich die Armut. Und was aus der Armut halt raushilft, ist das Geld. Du denkst erstmal, okay, ich brauche Kohle, ich will das auch haben, ich lebe in dieser kapitalistischen Welt und Schweden ist ein westlicher kapitalistischer Staat, ich will auch die fetten Autos, ich will auch diese geile Rolex, ich will auch diesen Lifestyle leben, ich will Teil von diesem Mainstream sein, weil das wollen die im Grunde genommen, die wollen eigentlich ein normales Leben, vielleicht ein Häuschen und vielleicht auch mal eine Familie, also das ist so ein bisschen kleinbürgerlich, glaube ich, auch im Kopf. Und da denkst du dann nicht jetzt irgendwie, was da passieren könnte, sondern also du denkst, okay, ich brauche die Kohle und da bietet sich die Möglichkeit. Und dann die paar wenigen, es sind ja auch nicht so viele, die sind ja nicht alle kriminell, die diesen Weg wählen, sehen einfach das Geld und sagen, ich gehe da jetzt hinterher, weil es verspricht mir, möglichst schnell diesen Standard zu erreichen. Was danach passiert und was da alles kommt, ich glaube, das begreift man nicht. Und vor allem, wenn du 16 bis 18 bist, ist es, glaube ich, am Anfang vielleicht auch ein Abenteuer oder so. Da fühlt sich vielleicht sogar ganz geil. Aber
ich finde es irgendwie so faszinierend, dass das irgendwie diese kapitalistische Lüge vom Wohlstand dazu geführt hat, und was Wohlstand in Schweden ist, also eben das Häuschen am See, das, was du erzählt hast, das Auto, der 75-Zoll-Fernseher, dass das reicht, dich in deiner Verzweiflung so weit zu treiben, dass du andere Menschen tötest und dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Also dass das ausreicht, dieser Traum. Und im Prinzip, wenn man will, auf eine ganz zynische Art und Weise hat an der Stelle dann ja auch Migration bzw. Integration funktioniert. Wenn der Traum eines jungen Schweden, Kind zweier eritreischer oder zweier somalischer Eltern ist, ich möchte gerne das Rote Haus am See, ich möchte gerne einen Volvo fahren und ich möchte gerne einen Fernseher haben, dann ist der Traum der gleiche Traum, wie jeder Bio-Schwede in Schweden hat und jeder Deutsche und überall auf der Welt. Es ist total irre, dass das funktioniert. Mhm. Und ich will dann hier an der Stelle mal kurz unterbrechen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in Schweden, eine Deutsche, die nach Schweden gezogen ist, um dann wieder zurückzuziehen, weil dieses Land dann doch nicht das Versprechen gehalten hat, was viele Deutsche sich vorgestellt haben. Und ich würde sagen, wir hören mal kurz in dieses Gespräch rein. Du bist ja eine der wenigen Personen vermutlich, die sich entscheiden oder entschieden haben, nach Schweden auszuwandern und dann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen. Was war für dich der Grund, dass du dieses Land verlassen hast?
Deutschland verlassen?
Schweden, meinst du? Also oder dass du wieder zurück nach Deutschland gekommen bist.
Ja, also es war gar nicht so ein großer Akt, ehrlicherweise. Es waren vor allen Dingen persönliche Gründe, in erster Linie persönliche Gründe. Und weil ich einfach wieder testen wollte, in Deutschland zu leben, tatsächlich. Also es war so, dass ich 5 Jahre fest in Schweden gelebt hatte und 2 Jahre ziemlich viel gependelt bin, weil ich noch meinen Ex-Freund da hatte. Und nach diesen 5 Jahren, nachdem ich da festgelebt hatte, war das einfach so eine fixe Idee auch erstmal, dass ich dachte so, oh, ich möchte gerne wieder in Deutschland leben, ich möchte in Hannover wieder leben, das ausprobieren, die Neugier auf Deutschland einfach wieder letztendlich. Und weil ich bei aller Liebe zu Schweden und bei aller Liebe zu meinem Job und sowas da, habe ich schon so eine Art Zerrissenheit gespürt, die ich wieder auflösen wollte und mit der es mir nicht gut ging in der Zeit, also nach diesen 5 Jahren in etwa. Und deswegen wollte ich genau das auflösen und testen, ob das klappt durch einen Umzug nach Deutschland wieder.
Hast du in diesen 5 Jahren die Veränderung Schwedens mitbekommen? Oder ist es etwas nur, wenn man genau hinguckt in die schwierigen Bezirke von Stockholm und Malmö?
Ich glaube, das ist schon eher ein Ding, also was man nicht so richtig mitbekommt und was man, wenn, dann über die Nachrichten mitbekommt. Und aber vor allen Dingen jetzt auch so in den letzten Jahren, wo ich das Gefühl von außen, also aus Deutschland, schon das Gefühl habe, dass das ein bisschen extremer geworden ist. Und auch mit, gerade in Bezug auf euren Film, mit Gangkriminalität und sowas, dass das viel stärker geworden ist und dass vor allen Dingen auch mehr Unbeteiligte an diesen Schießereien oder an diesen Konflikten beteiligt sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, von der man im normalen Alltag nicht viel mitbekommt, würde ich sagen, ja.
Das finde ich ja total spannend, dass du sagst, dass man das im normalen Alltag nicht mitbekommt, insbesondere weil aber der Alltag durch einen politischen Rechtsruck, der seine gesamte Argumentation eigentlich darauf aufbaut, dass Schweden und die Bevölkerung von Schweden durch diesen Gangkrieg in Gefahr ist. Durch Kinder von Migranten, die in Schweden leben, ist die schwedische Gesellschaft bedroht. Wie fühlte sich für dich dieser Rechtsruck in der schwedischen Gesellschaft an?
Also ich habe ihn weniger gemerkt tatsächlich, als ich da war und mehr jetzt, als ich in Deutschland war. Also ich habe immer noch meinen Job, den ich damals in Schweden auch hatte. Ich arbeite halt von Deutschland aus remote, habe also täglich noch Kontakt zu meinen schwedischen Kolleginnen und zu schwedischen Freundinnen. Aber habe vor allen Dingen letztes Jahr waren ja die Parlamentswahlen und da haben die Schwedendemokraten, also die rechtspopulistische Partei, haben 20% bekommen an Stimmen und sind seitdem an der Regierung beteiligt, also an der Minderheitenregierung. Und das heißt ja so ein bisschen, die haben halt keinen Ministerposten inne, aber wurden trotzdem in die Koalitionsverhandlungen mit einbezogen und sind trotzdem an Beschlüssen beteiligt, also sind trotzdem an Gremien beteiligt, sprechen mit der Regierung und haben zum Beispiel im Bereich Justiz und Migration, also gerade so rechte Themen, waren halt gerade in diesen Themen besonders beteiligt und haben sich da besonders durchgesetzt. Und seitdem, also vorher war ja eine sozialdemokratische Regierung.
Für gefühlt 300
seitdem,
Jahre.
Ja,
Schweden ist ja ein sehr sozialdemokratisches Land.
Absolut, ja. Aber seitdem merke ich das halt auch so von außen so ein bisschen. Und seitdem, also Gangkriminalität war schon immer auf jeden Fall, also die letzten Jahre, auch die letzten 10 Jahre, vor 10 Jahren bin ich nach Schweden gezogen. Also da war das auch schon ein bisschen Thema. Aber so ein bisschen gefühlt im letzten Jahr, in den letzten 2, 3 Jahren ist das doller geworden und ja, dass fast täglich was passiert. Und das finde ich schon erschreckend, total erschreckend. Ja.
Hast du das Gefühl, dass die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, diese Krise, diese Gewaltkrise, wie ich sie nennen würde, oder diese Kriminalitätskrise als Argument für ihre Politik verwenden?
Ja, absolut. Ich glaube, damit haben sie auch auf jeden Fall gepunktet in der Wahl. Also deren Hauptargumente waren immer irgendwie so, Kriminalität eindämmen, Kriminalität stoppen, mehr Polizei. Also alles, was halt so rechte Nazi-Themen, populäre Themen bei denen sind. Und da konnten sie auf jeden Fall punkten, denke ich, ja.
Wie erklärst du dir, dass dieses wirklich nicht gut durchdachte Programm der Schwedendemokraten trotzdem funktioniert? Also weil die Schweden sind eigentlich auch relativ, also es ist ein sehr gebildetes Volk, dass auch die Schweden darauf reinfallen, wenn jemand sagt, wir müssen in den Problembezirken wieder mehr Weihnachtsfeste machen. Das würde helfen bei diesem Problem. Also das war das Interview, was ich mit dem einen schwedendemokratischen Politiker geführt habe. Und sein Lösungsvorschlag war eben zu sagen, wir machen Weihnachtsmärkte in muslimisch geprägten Vierteln.
Schwedische Traditionen
Schwedische
mehr
Tradition
da in die
Dass das der Lösungsvorschlag ist und nicht der Versuch einer Integration von Schweden. Es sind ja Schweden. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, das sind schwedische Bürgerinnen und Bürger, über die wir hier sprechen und nicht Menschen, die irgendwie vor 3 Wochen irgendwie in diesem Land angekommen sind. Also, dass so dumme Vorschläge dazu führen, dass eine Partei 20% bekommt. Wie erklärst du dir das?
Also ich kann es vor allen Dingen ja so ein bisschen aus dem Blick Stockholm nur betrachten eigentlich, weil ich in Stockholm gelebt habe. Und da würde ich schon sagen, also es ist krass segregiert, Entschuldigung, die Stadt. Und dadurch, dass die Schweden, also dass die Gruppen dann auf jeden Fall eher in den Vororten leben, sind die da auch eher unter sich, mal sozusagen, und die Bio-Schweden, wenn man sie so nennen will, wie Bio-Deutsche, die sind eher in den Innenbezirken unter sich. Und da, glaube ich, spielt das schon auch rein, was man dann vielleicht auch auf Restschweden so ein bisschen beziehen kann, weil da halt weniger, also Migranten in verschiedenen Generationen leben, dass da das Fremde wahrscheinlich einfach wieder reinspielt. Was eine der möglichen Erklärungen ist, dass Leute Angst vor sowas haben oder dass halt solche platten Argumente helfen und einfach populistische Argumente ja in der Meinungsbildung erfolgreich sind. Also das glaube ich schon, dass das einfach zu weit weg ist vom Alltag und in Stockholms Innenstädten, weiß ich nicht, dass maximal also so Türkenmärkte wie hier irgendwie vielleicht mal, das ist kaum, also das ist wirklich kaum vorhanden. Und dann sind die wirklich, also dann sind solche Märkte schon eher in den Vororten. Und da kommt man als durchschnittlicher Stockholmer nicht richtig hin. Also wenn man da keine Freunde hat oder sowas, ja. Weißt du, was ist das Fremde, glaube
ich. Weißt du, was ich krass finde? Dass das irgendwie gefühlt jedes europäische Land den gleichen Fehler macht. Also wir haben ja dieses Problem der Banlieues in Frankreich. Wir haben in Berlin Kreuzberg und andere Bezirke. Also dass die Integration in den 60ern und 70ern über Ghettoisierung vorgenommen wurde, dann festgestellt wurde, logischerweise, dass das nicht funktioniert, wenn man Leute voneinander trennt. Und jetzt sich wundert, dass eben so Kriminalität entsteht. Und schuld sind die Leute, die jeweiligen Länder ausgebeutet haben. Das muss auch ganz schlimm für die Seele dieser Menschen sein, wenn man so überlegt, okay, ihr habt uns gebraucht, ihr habt uns irgendwie benutzt in eurer Arbeit, die ihr nicht machen wollt, und jetzt sind wir auch noch schuld daran, dass unsere Kinder verkorkst sind, weil ihr sie so schlecht behandelt habt. Ich finde das total interessant, dass man so diese Logik einfach auch...
Total. Genau, ich finde es auch so furchtbar, dass das funktioniert. Genau, und dass du, wie du sagst, dass die Parallelen wirklich in vielen europäischen Ländern zu beobachten sind. Und es ist ja schon, also was man als Lösung, also Lösungen sind ja auch nicht einfach und genau. Aber es ist ja auf jeden Fall immer, dass man Jugendliche eher beschäftigt. Also dass sie hoffentlich nicht die Lösung darin sehen oder dass ihnen langweilig ist und sie dann irgendwie denken so, ach naja, und hier trete ich mal der Gang bei oder so und da sind meine Freunde und ich sehe irgendwie keine andere Möglichkeit für meine Freizeit sozusagen. Da gibt's in Schweden halt schon, also auch aus der Geschichte, aus der Tradition, dass SchülerInnen oder Jugendliche nach der Schule halt immer so in so ein Freizeitangebot gehen können, also so Hort, kann man das, glaube ich, mit Hort kann man das bei uns vergleichen, so Nachmittagsangebote einfach. Und da sind die aber auch viel seltener. Und da, also ich war letzte Woche gerade erst wieder in Schweden und da wurde das im Radio halt so ein bisschen erwähnt, dass die Beiträge gerade ein bisschen gesenkt wurden. Also es kostet, ich weiß gar nicht genau, wie viel das kostet irgendwie, dass die Leute da hingehen, aber das ist ja auch, wenn man nicht viel Geld hat, dann überlegt man sich tausendmal, ob man das Kind jetzt in so eine Nachmittagsbetreuung schickt oder ob die sich einfach mit den Freunden auf der Straße treffen. Also das ist schon irgendwie, aber betrübt mich auch sehr, dass das in sämtlichen europäischen Ländern zu beobachten ist. Ja, total.
Als jemand, der in Schweden gelebt hat und wieder zurückgekommen ist, würdest du sagen, dass wir Deutschen dazu neigen, Schweden zu überidealisieren?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja auch, der Name eures Filmes hat das ja aufgegriffen mit Bye Bye Bullabü. Und es gibt ja auch wirklich diesen Begriff Bullabü-Syndrom in der Forschung, dass die Deutschen auf Schweden blicken und das so ganz idealisieren und halt so diese Astrid Lindgren-Verklärung haben, wenn sie in den Norden blicken. Und ich lebe das auch schon, wenn ich mit, also ich auf Instagram und so in der Skandinavien-Bubble und mit einem guten Freund habe ich auch einen Podcast und da sind wir, wie gesagt, auch auf Instagram in so einer Schweden-Bubble und da ist das schon sehr verbreitet. Also so dieses Bild, dass gesagt wird, oh ja, die Natur, es ist so toll. Ist es auch. Aber dass halt dann irgendwie gesagt wird, ja, und da funktioniert ja alles. Also das Gesundheitssystem und die Schulen und das ist alles so viel toller da und die Einrichtung und wie die sich anziehen. Und also bis zu solchen Punkten einfach nur ist es schon, der Blick ist sehr, sehr verklärt. Und ich glaube, genau, dass das so ein bisschen in dieser so Astrid Lindgren-Romantik verankert ist, dass das sehr viel Anteil daran trägt, dass die Deutschen da so verklärt hinblicken. Aber also es ist natürlich viel toll, aber es ist so, Gesundheitssystem ist genauso gut oder schlecht wie in Deutschland und alles hat so seine Schwierigkeiten natürlich. Und also mit unserem Podcast zum Beispiel, Laget heißt der, L-A-E-G-E-T, Laget, also so wie ist die Lage, da versuchen wir auch so ein bisschen immer, also wir reden über den Alltag so in Schweden und da versuchen wir auch so ein bisschen dem entgegenzuwirken, also so ein bisschen zu sagen so, ja, alles geil und also Frank, mein Kumpel, der wohnt auch in Stockholm weiterhin und da reden wir auch über Schweden und dass es toll ist und so, aber wir versuchen auch immer so ein bisschen so den Realitätscheck da reinzubringen und ja, über den Alltag zu erzählen und wie es halt wirklich ist.
Hat Frank, dein Kollege, auch mit dir darüber schon über diese Ganggewalt gesprochen, weil Stockholm ja nun gezielt betroffen ist und auch in den letzten Wochen ist wieder zahlreiche Bombenanschläge. Es gab, glaube ich, sogar einen Tag, an dem es irgendwie drei Bombenanschläge und vier Schießereien gab. Also so ein Tag, den es irgendwie noch nie in der Geschichte Schwedens gab. Also bekommt Frank das dann jetzt auch mit?
Ja, absolut. Aber das Ding ist, also wir haben gestern auch gerade erst wieder geschrieben und da hat er geschrieben, wusstest du übrigens in Uppsala, also in Uppsala in der Nähe ist meine Firma, wo ich dann auch letzte Woche war, meinte er so, ja, da war jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen waren auch irgendwie drei Schießereien und das hatte ich nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Also ja. Vielleicht auch ein bisschen, genau, weil ich dann die falschen Programme gehört habe und keine Zeitung gelesen habe und so. Aber so auf der Arbeit, wir haben auch nicht darüber geredet und Frank ist auf jeden Fall, meinte er, auch so ein bisschen abgestumpft. Also was auch, also so ein bisschen mit Ukraine-Krieg und sowas alles natürlich auch irgendwie passiert, wenn das ständig in den Nachrichten ist, dann stumpft man halt so ein bisschen ab und es ist auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Also was für mich auch, weil ich vorher dann darüber nachgedacht habe und dachte so, oh ja, okay, ist schon auch krass mit den ganzen Schießereien gerade und auch anderes Thema noch mit den Koranverbrennungen und dadurch.
Ja, das ist ja so ein gegenseitiges sich immer wieder infizieren an Gewalt.
Total. Und dadurch wurde zum Beispiel durch die Koranverbrennungen wurde auch die Terrorwarnstufe gerade von ein paar Wochen von 4 auf 5 oder nee, von auf 4 von 5 in der Skala. 5 ist die höchste Stufe. 4 gesetzt in dieser Skala. Und das hat mich schon ein bisschen mulmig gemacht, so als ich darüber nachgedacht habe, wieder hinzugehen. Und Frank hat mir halt auch gesagt, dass er das ein komisches Gefühl hat, aber ein bisschen abstumpft und letztendlich auch also einfach so ein mulmiges Gefühl hat.
Ja.
Wenn das bei ihm in der Wohngegend passieren würde oder wenn das bei ihm, wenn er dabei wäre oder so, gilt für mich natürlich auch, dann würde sich natürlich alles auch verändern. Aber solange das in Anführungszeichen nur in den Nachrichten ist, fühlt sich das weiter weg an.
Jetzt hast du ja diesen sehr exklusiven Einblick in beide Länder, in Deutschland und in Schweden, dadurch, dass du jetzt auch noch für Schweden arbeitest oder in Schweden arbeitest. Auch bei uns ist es ja zu gesehen, dass rechtspopulistische Medien und auch Parteien Migranten in Deutschland als Argument benutzen für ihre Politik. Ist Schweden ein Vorbild für Deutschland, ein schlechtes Vorbild, ein negatives Vorbild? Weil genau das sagen ja immer dann so rechte Medien. So wird bald bei uns so sein wie Schweden. Ich glaube, das ist nicht so. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen.
Ich finde es schwierig zu vergleichen. Also, weil klar, man kann Schwedendemokraten und die AfD vergleichen, weil die Schwedendemokraten sind auch entstanden und wurden gegründet von Nazis, von rechten Leuten. Aber die AfD ist lange nicht so krawallig unterwegs. Die Schwedendemokraten sind lange nicht so krawallig unterwegs wie die AfD hier in Deutschland. Und also mein Eindruck ist schon, dass die Schwedendemokraten in Schweden schon fast angekommen sind jetzt in der Politik, in der Gesellschaft und auch schon fast akzeptiert sind mit ihrem Einfluss in der Politik. Und ich finde es halt, wie gesagt, schwierig, das zu vergleichen oder kann das, also fällt mir auch super schwer. Und ich habe zum Beispiel aber auch gestern gerade die Folge von dir und Aminata gehört.
Ja.
Und da, finde ich, sagst du halt, also was total Erschreckendes, aber also verständlich auch nachvollziehbar, was du halt sagst, dass so in sämtlichen europäischen Ländern die ähnliche Entwicklung ist, aber dass die Rechten da überall so ein bisschen den Staat nicht abschaffen wollen und nicht so krass unterwegs sind wie die AfD. Und wenn die AfD hier in Deutschland an die Regierung kommen würde oder die Bundeskanzlerin stellen würde oder was auch immer, dass die dann schon alles abschaffen wollen oder eventuell,
ja,
dass sie das
also
machen
zumindest
könnten.
Zumindest kokettieren sie damit, dass sie so ganz radikal sind.
Genau, ja. Und das ist halt, das habe ich aus Schweden, habe ich nicht den Eindruck, dass die SD, wie gesagt, dass die so krass unterwegs sind.
Ja. Eigentlich finde ich das einen interessanten Abschlussgedanken, dass wenn in Schweden, in dem es einfach krasser vorangeht gerade, in dem es irgendwie wirklich extremere gesellschaftliche Ereignisse gibt, dass die Rechtspopulisten dort aber nicht so radikal sind wie in Deutschland. Und bei uns ist ja gar nicht so viel los. Das ist ja das Krasse.
Apropos Umfragewerte, sind die Schwedendemokraten, also bei der letzten Partei, bei der letzten Parlamentswahl, haben die halt 20% geholt und jetzt liegen sie ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also was ja auch,
ja,
auf dem gleichen Niveau wie hier in Deutschland die AfD ist. So. Genau. Aber was halt auch zeigt, irgendwie so, ja, die Schweden, Schwedinnen scheinen okay mit deren Politik zu sein und mit deren Ansichten.
Ja.
Und das ist aber genau, also weil die halt das auch also vertreten, also egal wie bürgerlich sie sich geben, fallen sie natürlich auch auf am Rande oder einzelne Personen fallen natürlich auch auf mit transphoben, anti-islamistischen, also allen Sachen, mit denen rechte Politiker sich vermeintlich populär machen wollen, mit denen fallen die natürlich auch auf in Schweden, also egal wie bürgerlich sie sich geben.
Ja.
Das finde ich auch wichtig, weiter zu sehen irgendwie daran.
Aber ich meine, was also jetzt wirklich abschließend dafür, was Schweden als Beispiel zeigen kann, ist, wie eine Gesellschaft sich an rechtspopulistische Politik gewöhnen kann. Also wie diese Politik in der Gesellschaft ankommt, das müssen wir so erstmal so stehen lassen, wie es ist. Es ist die Wirklichkeit, es sind demokratische Prozesse, die dort am Werk sind und dafür können wir beide dankbar sein, dass sie funktionieren, sowohl in Deutschland als auch in Schweden, aber es ist manchmal eben auch angsteinflößend. Demokratie kann auch Schmerzen bereiten, sehr starke Schmerzen. Und das ist das, was mich so erschreckt, dass eben die Schwedendemokraten so Politikpöbel es in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. Und das ist ja das große Ziel der AfD seit Jahren. Das ist das große Ziel der Rechtsextremen seit Jahrzehnten. Rechtsextremismus normalisieren. Und das hat in Schweden geklappt. Und das könnte das Vorbild auch für Deutschland sein, dass auch hier Rechtsextremismus normalisiert wird.
Ja.
Ja.
Letztendlich vielleicht schon. Genau, es deutet schon viel auf die These hin, ja. Und es betrübt mich irgendwie, genau, das, weil nach diesem Gespräch mit Aminata wart ihr auch so, oh mein Gott, das ist so negativ alles und so. Und ja, aber es ist halt irgendwie, leider scheint alles darauf hinzudeuten im Moment, ja.
Vielen Dank, dass du mit mir spontan dieses Gespräch geführt hast. Das war sehr aufklärend und auch nochmal gut für diesen Podcast und auch nochmal gut für unseren Film, damit man ein bisschen versteht, was so auch nochmal die Wirklichkeit ist. Danke und viel Spaß in Deutschland, in Hannover und Schweden gleichzeitig.
Vielen Dank. Ich gucke die, also den Film habe ich noch nicht geguckt,
ja,
weil es gestern zu spät war, aber gucke ich auf jeden Fall.
Sie hat in diesem Gespräch jetzt auch erzählt, dass
Gibst du mir jetzt noch eine Inhaltsangabe, was sie erzählt hat?
Nö, du kriegst keine Inhaltsangabe. Du kriegst aber, ich will mit dir noch, lustigerweise fällt mir gerade auf, hier wird die Zeit knapp in Schottland. Ich muss noch
natürlich
fahren gleich zum Flughafen. Aber ich will noch einmal mit dir darüber sprechen, was sie eben festgestellt hat, ist, dass diese Rechtspopulisten das ja benutzen, um ihre eigene Politik zu rechtfertigen und aber überhaupt nichts dagegen unternehmen können. Also der Vorschlag, den wir ja erfahren haben von einem Rechtspopulisten der Schwedendemokraten, war ja mehr Weihnachtsfeste. Das hatte ich auch mit ihr besprochen. Mehr Weihnachtsfeste in Rinkeby zu feiern.
Und Midsommar.
Das ist ja und Midsommar. Das ist ja alles total großer Quatsch. Was aber, also warte, wir beide sind ja auch dahin gefahren mit der Frage, kann Schweden ein Vorbild sein für Deutschland? Also weil Rechte in Deutschland ja oft Schweden auch nennen. So, ja, wenn wir nicht was machen, dann sieht es bei uns bald so aus. Ich habe auch zum Beispiel bei Instagram so einen Kommentar auch nach dem Film gestern gehabt. So, ja, das ist doch ein guter Ausblick auf, was in Deutschland passieren wird. Ich glaube, das Einzige, wofür sich Schweden eignet als Vorbild, ist zu gucken, wie sich eine Gesellschaft an Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gewöhnt. Und das hat sie auch gesagt. Sie meinte, das Unheimlichste sind nicht die Bombenanschläge, sondern das Unheimlichste sind am Ende rechte Politik, die normal geworden ist.
Ich sehe es auch so. Ich habe ja noch deinen Podcast mit Aminata Belli zumindest am Anfang die Hälfte gehört. Und ich habe ja selber auch quasi da eine persönliche Geschichte. Bin ja ein bisschen älter als Aminata, denke ich, und habe... sehe das nicht ganz so pessimistisch wie ihr, weil ich glaube, es ist wichtig, es bringt nichts. Ich habe auch immer überlegt, auszuwandern, tue ich es auch immer noch und so weiter. Und ich glaube nur, dass es hat sich nicht so viel verändert. Als ich groß geworden bin, gab es auch schon die 25% Rechte. Die hießen halt damals anders, haben sich versteckt, jetzt kommen sie raus. Aber ich glaube, man darf sich da nicht so einschüchtern lassen, weil das ist die Taktik. Das wollen die Leute. Und jetzt ziehe ich den Bogen zu unserer Geschichte. Rechtspopulisten nutzen solche Dinge, um Angst zu machen. Im Grunde genommen ist es natürlich, diese Kriminalität, die wir im Film beschreiben, ist ja nur ein kleiner Teil. Das erwähnen wir auch, ne? Es ist jetzt sozusagen, und die meisten, die darunter leiden, sind ja Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Sind die Menschen, die in diesen Orten wie Rinkeby und so leben. Das ist ja gar nicht die schwedische Mehrheitsgesellschaft, die eigentlich unter diesen Verbrechen leidet. Und die meisten, die da umkommen, sind auch Opfer, viele Opfer sind auch Teil sozusagen dieser Welt. Ich will das nicht schönreden, aber es ist ein Teil von Kriminalität. Und das wird aber natürlich aufgebauscht und die Rechten kommen dann und oder auch Konservative oder auch was Sicherheitsexperten oder ähnliche nutzen das natürlich, um diese Angst zu schüren in der Gesellschaft. Und das ist ja, glaube ich, die Taktik von Rechtspopulisten, diese Angst zu schüren, dass wir Angst vor den anderen haben. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns halt nicht einlassen. Man muss halt diese Probleme ansprechen und eben auch was da tun, aber man muss auch erkennen, was die Probleme sind. Und meiner Meinung nach ist es kein Migrationsproblem, sondern, und das wird ja auch, es ist in Deutschland, in Frankreich, in Schweden oder ähnliches, zum Beispiel in Schweden, die jungen Jugendlichen, die dort kriminell werden, die sind, sage ich jetzt mal, 16 bis 22 Jahre, die sind ja gar keine Somalis, Eritrea, Syrer oder was auch immer, sondern es sind halt Schweden in der zweiten, dritten, vierten Generation. Das sind schwedische Bürger, das ist ein schwedisches Problem, das ist ein soziales Problem, weil die Leute ausgegrenzt werden oder weil sie keine Chancen haben oder denken, sie haben keine Chancen oder weil sie nicht Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind. Und das ist auch in Deutschland so, weißt du, hier haben wir in den letzten Jahren, ich finde, wenn ich das noch zum Ende sagen kann, so wir reden in Deutschland oder Politiker reden immer über die anderen, über die und jene und damit meinen die auch mich oder andere, die oder auch dich oder weißt du. Aber es geht halt an dem Thema vorbei, weil diese Probleme, die wir auch in der Gesellschaft haben, sind keine Migrationsprobleme, sondern das sind Deutsche, die in Deutschland zum Beispiel leben, die hier aufgewachsen sind seit mehreren Generationen und vor allem ist es ein soziales Problem oder ein Bildungsproblem. Es ist zu einfach immer zu sagen, ja, weil die einen Migrationshintergrund haben oder daherkommen, machen die Probleme. Das ist Quatsch meiner Meinung nach. Und wenn wir uns halt immer auf diese, wenn wir uns darauf einlassen und das versuchen Rechtspopulisten, dann sind wir ein bisschen auch auf den Leim gegangen. Und ich finde, es gibt, ich habe wenig Politiker gehört, die mal gesagt haben, dass das eigentlich ein deutsches Problem ist. Habe ich nie gehört. Gibt es eigentlich nicht.
Ja.
Also
ja,
egal welche Partei.
Weil, so, weil die Furcht auch so groß ist, aber dann haben sie eben gewonnen, die Rechtspopulisten. Du sagst es und dann kommt sofort, dann wirst du erschossen. Dann wirst du erschossen, so wie Lübcke. Nee, doch, so heißt er, ne?
Ja, genau.
Der genau das gesagt hat, dass sozusagen dieses Deutschland, dass er sich in diesem Deutschland wohlfühlt, was bunt ist, was irgendwie vielfältig ist. Und dass er sagt, also der hat ja, im Prinzip hat er diese Sprache gesprochen und dann wurde er von einem Neonazi erschossen.
Ja, und das ist eine Katastrophe. Ja, eine Katastrophe. Also es jetzt, geht jetzt ein bisschen weg von dem Schwedenfilm, aber es ist ja irgendwie...
Naja, eigentlich nicht, weil es ist ja wie so eine Fabel, weißt du? Ja. Also so, was können wir daraus lernen, was können wir richtig machen, was können wir besser machen? Ich möchte abschließend, lieber Kosei, vielen Dank, dass du mit mir im Übrigen diesen Film zusammen gemacht hast. Diese 14 Tage in Schweden, die wir verbracht haben, haben mir sehr gut gefallen. Auch, jetzt können wir mal was erzählen, es ist nicht nur traurig auf Drehs. Wir beide waren regelmäßig in einer tollen Schwimmhalle schwimmen.
Richtig.
Es war, glaube ich, ja kurz nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir in der Schwimmhalle ja auch einmal einen Russen getroffen, der dann sich ganz doll geschämt hat, ein Russe zu sein. Daran muss ich ganz oft denken. Und wir haben im Hotel abends Brettspiele gespielt.
Wir waren in der Schwimmhalle.
Wir waren in der Schwimmhalle, wir haben Brettspiele gespielt, wir hatten einen tollen Dreh, es lag Schnee, es gab Sonne, es gab Winter. Wir haben tolle Situationen gehabt mit einem muslimischen Imam, das ist nicht im Film. Es ist komplexer wieder, als man dachte.
Absolut. Es ist wie bei allen Themen, es ist einfach extrem komplex und es gibt auch nicht diese einfachen Lösungen. Und da sind wir auch wieder bei den Rechtspopulisten oder bei Menschen, die dir erzählen wollen, dass das alles ganz, ganz klar und ist. Es gibt keine einfachen Lösungen und die Probleme sind nie einfach. Immer komplex und es ist eine Mischung. Ich glaube, das hat man halt auch da wieder gesehen. Aber zu den guten Sachen zum Beispiel, was ich vielleicht nochmal positiv hervorheben würde in Schweden. Ich hatte das Gefühl, dass es doch schon viele Menschen gibt, die da was tun. Und wir waren ja da in dieser einen Schule, wo dann, da war jemand von der Polizei, von den Behörden, von, wie gesagt, auch aus der muslimischen und auch christlichen Gemeinde, also Elternvertreter und so weiter. Ich hatte den Eindruck, dass auch viele Eltern, und das wirklich auch egal, ob das jetzt mit Migrationshintergrund oder was auch immer, nein, Eltern von Kindern, hab ich das Gefühl, da bewegt sich was so in Schweden. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was man mitnehmen muss und was wir lernen können. Das gibt es ja auch in Deutschland. Wir können nicht warten, sondern die Gesellschaft muss etwas tun. Und das bedeutet, dass eben die Gesellschaft heißt nicht nur die Politik und so weiter oder die Polizei, sondern heißt auch der Elternabend oder ich weiß nicht, also das Treffen in der Schule oder ehrenamtliche Arbeit. Ich glaube, das ist halt auch relativ wichtig und das fand ich in Schweden sehr positiv. Also ich hatte dann ein gutes Gefühl, dass sie da schon was tun gerade.
Ja. Vielen Dank, lieber Kosei.
Danke, Thilo.
Ich finde es ganz toll, dass wir weiter Filme zusammen machen werden. Das weiß ich ja schon. Das kann ich ja schon mal verraten.
Freut mich. Wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich bin gerade in... Ist das gerade so eine Frage für die Hörenden? Weil du weißt, wo ich bin? Oder weißt du wirklich nicht, wo ich bin?
Nee, ich weiß, dass du in Schottland bist, aber...
Ich bin im Hotelzimmer in Glasgow und unser Flugzeug geht gleich los. Deswegen muss ich noch meine Tasche packen. Wir haben gestern komplett im Regen gedreht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Und ich habe mir, und das ist das Besondere, eine Altherrenjacke gekauft aus Wildleder, die ich für den Opener eines großen Films, der um 20.15 Uhr gezeigt wird, anhaben werde. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch darauf, wie ich die Jacke eurer Opas anhabe für eine Moderation. Weil es so kalt und so regnerisch in Schottland war und damit haben wir nicht gerechnet.
Cool. Dann guten Rückflug.
Wir sehen uns nächste Woche.
Ja, genau. Schaut in die nächsten Filme rein. Wir haben ja noch spannende Themen. Vielleicht
wir fahren ja zusammen sogar zum Fernsehpreis, fahren wir doch zusammen, oder?
Richtig, wir fahren zum
Fernsehpreis. Ja, wir sind ja so nominiert für unseren Afghanistan-Film, den Kosei geschnitten hat. Deswegen fahren wir da auch zusammen hin. Eine Veranstaltung, auf die ich auf gar keinen Fall möchte.
Doch, das wird ganz gut. Vielleicht gewinnen wir ja sogar mal. Man weiß es nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht noch für, ich weiß nicht, ob du es dann kannst ja reinschneiden. Ich glaube, es gibt ja auch noch nach dem Schweden-Film auch noch tolle weitere Uncovered-Folgen. Einen davon haben auch wir beide natürlich zusammen gemacht und unser lieber Kollege Marlon war auch mit dabei. Auch noch spannende Themen, also guckt da nochmal rein.
Der Tramadol-Film, auf den warten die Leute im Übrigen. Ich kriege Nachrichten, weil ProSieben ganz clever getrailert hat. Die zeigen einfach immer diese die Trank-Süchtigen der USA für jeden Mittwoch. Die Leute denken, jeden Mittwoch der Film kommt.
Okay.
Das ist eine ganz tolle Marketingmaßnahme, die sich da ProSieben ausgedacht hat. Und dann die große Enttäuschung, Schweden, gar keine Lust auf Schweden.
Ja, cool.
Ich muss packen, ich muss dich abwürgen.
Ja, alles gut.
Tschüss.
Ciao, viel Spaß, tschüss.